Schröder trifft. Präsentiert von Hubble, Polig und Partner.
Herzlich willkommen im Hause Hubble, Polig und Partner. Ich darf Sie abermals zu unserer Podcast-Reihe Schröder trifft bei HPP begrüßen. Wie Sie vielleicht schon erfahren haben, bieten wir Ihnen in loser Folge interessante Gespräche mit wichtigen Persönlichkeiten aus der Region. Ich darf dabei Ihr Gastgeber sein. Mein Name ist Stefan Schröder, ich war viele Jahre Chefredakteur des Wiesbadener Kurier und leite derzeit den Presseclub Wiesbaden. Wir sind jeweils bei dem Vermögensverwalter Hubble, Polig und Partner in der Sonnenberger Straße verabredet, wo mir der geschäftsführende Gesellschafter Oliver Vogt zur Seite steht. Hallo Oliver Vogt.
Hallo, Herr Schröder.
Warum haben Sie eine Podcast-Reihe ins Leben gerufen, die man auf der Homepage hören kann, natürlich auch auf allen möglichen anderen Portalen?
Wir sind seit nunmehr 27 Jahren fest verwurzelt mit Wiesbaden und dem Rhein-Main-Gebiet und haben in dieser Zeit tatsächlich sehr inspirierende Persönlichkeiten kennengelernt, die tolle Lebensgeschichten hinter sich haben oder gerade erleben. Und ganz gleich, ob als Unternehmer, als Politiker, als Forscher oder als Sportler, Geschichten über solche Karrieren sind einfach toll anzuhören und faszinieren mich und ich hoffe, Sie auch.
Das heißt, Themen und Personen passen auch irgendwie zu Ihrem Leitbild?
Ja, natürlich. Wir suchen Menschen, die eine Gemeinsamkeit haben und das Unternehmensleitbild von Hubble Polig & Partner ist, Verantwortung geht vor. Und Sie können sich vorstellen, wenn beispielsweise eine Familie die Altersvorsorge in unsere Hände legt, ist das Verantwortung pur. Ich habe aber auch als Geschäftsführer Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern und wir haben eh alle Verantwortung gegenüber der Umwelt und der Ressourcen und unser heutiger, aber auch unsere zukünftigen Gesprächspartner haben alle weitreichend Verantwortung übernommen für ihren Erfolg, für ihr Lebenswerk oder vielleicht durch eine Stiftung auch für die nächste Generation. Wir setzen uns das Ziel, eine Plattform eben zu schaffen für Meinungsbildner und sind dabei eben in loser Folge, diese dann auch auszustrahlen.
Sie haben gerade schon ein Detail angedeutet. Was genau macht das Unternehmen für seine Kunden?
Wir sind Vermögensverwalter, wir sind ein bankunabhängiger Vermögensverwalter und wer eben eine persönliche und stetige Begleitung schätzt, wer einen Kümmerer sucht für seine Vermögensverwaltung, der ist bei Hubble, Polig & Partner richtig. Unsere Kunden eint im Regelfall, ob Privatpersonen oder eben auch Unternehmer, sie sind wie überwiegend vermögend und möchten eben auch vermögend bleiben. Und mit diesem speziellen Auftrag ist eben Solidität, Risikovorschau, aber auch hohe Investmentqualität spielt eine ganz bedeutende Rolle. Zusammenfassend übernehmen wir seit über 25 Jahren Verantwortung eben für unsere Kunden, sie durch das Dickicht der Finanzmärkte zu begleiten und genießen und schätzen das Vertrauen unserer Kunden. Das ist extrem wichtig, getreu dem Motto Werte zu bewahren und Wachstum zu fördern.
Vielen Dank. Und nun zu unserem heutigen Gast.
Der Mann ist ein Überflieger in jeder Beziehung. Sein Studium der Elektrotechnik schloss er in Rekordzeit ab. Für den Doktor hat er sich ein bisschen mehr Zeit genommen. Dafür entdeckte er in Deutschland als einer der ersten die Bedeutung von Mikroprozessoren und gründete dazu vor 47 Jahren in Wiesbaden eine bis heute unglaublich erfolgreiche Firma. Sein Tag muss 25 Stunden haben, sonst hätte er nicht Zeit gehabt, 20 Jahre die IHK Wiesbaden als Präsident zu führen, die Freunde des Museums Wiesbaden zu gründen und der WISPO zu ihrem 25-Stunden-Lauf zu verhelfen. Richtig schwerelos wird er in seinem Hubschrauber, den er seit 20 Jahren fliegen darf. Wir begrüßen in unserer Runde Dr. Gerd Eckelmann.
Guten Tag.
Guten Tag. Hallo. Mir wird ja vom Vorlesen schon schwindelig bei diesem Lebenslauf. Wie haben Sie solche Mehrfachbelastungen in all den Jahren durchgehalten?
Man überschätzt ein wenig die Belastung des Ehrenamts IHK-Präsident, denn dort führt man nicht die Kammer. Man wird zwar von allen Mitarbeitern lieb begrüßt.
Man wird geführt, ja.
Man wird im Prinzip geführt. Man ist das Gesicht der Vollversammlung. Man äußert die gemittelten Meinungen der Vollversammlung. Man passt auf, dass man nicht in irgendwelche Rechtsfallen reintappt und zu irgendwelchen politischen Themen eine private Meinung äußert. So, und über das Jahr gemittelt ist der Zeitbedarf eines IHK-Präsidenten vielleicht eine halbe Tag die Woche. Mehr ist das nicht. Also diese Zeit muss man natürlich übrig haben. Dazu kommt vielleicht noch ein kleines bisschen eine kreative und nervliche Belastung für das Erzeugen von Neujahrsansprachen.
Mhm. Und Sie müssen ja ein unglaublich getakteter Mensch zu der Zeit gewesen sein. Also zeitlich sehr pünktlich.
Also Pünktlichkeit ist bei mir etwas sehr Wichtiges. Ich bin gerne pünktlich und nehme mir aber dann auch die entsprechenden Zwischenzeiten.
Ja, Präzision, Pünktlichkeit, das passt ja auch zu unserem nächsten Thema. Als die Leute mit dem Begriff Chips noch Knabbersnacks in Verbindung brachten, aus Kartoffeln hergestellt, haben Sie schon für Höchst, für Siemens Mikroprozessoren programmiert. Haben Sie ein besonderes Händchen für technische Entwicklungen und Neuerungen?
Ich kam ja aus einer 5-jährigen Assistentenzeit an der TU Darmstadt und habe dort gesehen, wie die Mikroprozessoren in allen Labors waren. Das war das Thema Nummer 1.
Aber nur im Labor?
Ja, aber nur im Labor in der Hochschule. Die Amerikaner waren in den 60er Jahren, also 10 Jahre vor meiner Zeit, schon damit auf den Mond geflogen. Und zwar mit einem, ich glaube, nur 4-Bit breiten Mikroprozessor und einem Speicher, der war keine 60 Kilobyte hatte. Das war also alles sehr, sehr, sehr optimiert. Und der deutsche Maschinenbau, vor allen Dingen der Werkzeugmaschinenbau in Schwabenland, die haben noch sehr lange kein Zutrauen gehabt zu diesen filigranen Bauteilen, die bereits kaputt gehen, wenn man sie anfasst, wenn man sie mit ungeerdeten Händen anfasst. So, und in den 70er Jahren gab es plötzlich einen Ruck. Mit einem Mal wollte jeder größere, leistungsfähige Werkzeugmaschinenbauer in Baden-Württemberg wollte sich irgendwie mit Mikroprozessoren beschäftigen. Natürlich hatten die entsprechenden Ingenieure nicht. Das gab eine enorme, enorme Verknappung an Ingenieurkapazitäten in dieser Zeit. Und das war meine Chance.
Wie definieren Sie für sich Erfolg?
Erfolg ist das Erreichen von Zielen im weitesten Sinne. Und die Ziele setze ich mir nach meinem Geschmack, sage ich. Und da ist das Erreichen meiner Ziele dann also sehr, sehr wichtig für mich.
Setzen Sie sich Ziele in allen Lebensbereichen oder gilt das nur fürs Berufliche?
Das galt nur für das Berufliche. Heute setze ich mir auch keine Ziele mehr.
Sie haben ja auch eine Menge erreicht. Herr Dr. Eckelmann, ich sagte gerade im Vorspann, dass für Happel-Pulgen-Partner das Motto Verantwortung geht vor lautet. Was bedeutet für Sie als Unternehmer der Begriff Verantwortung und wie viele schlaflose Nächte hat es Ihnen möglicherweise in Ihrer beruflichen Karriere gekostet?
Also Verantwortung ist für mich auch das Erfüllen von Zusagen, und zwar im allgemeinen Sinn, auch ethische Zusagen, die nicht unbedingt versprochen worden sind. Aber das Erfüllen von einer Erwartung, einer legitimen Erwartung, ist für mich eine ganz große Verantwortung. Insofern bin ich der Verfechter von gebremster Macht. Also in dem Augenblick, wo man in einem Unternehmen viel zu sagen hat, muss man sich in seiner Macht beschränken.
Das heißt, Sie sind für einen Betriebsrat?
Ich bin nicht unbedingt für einen Betriebsrat, aber ich bin dafür, sehr, sehr gut zuzuhören, was die Bedürfnisse der Mitarbeiter sind.
Was ist bei diesem Wunsch, bei diesem Willen, Verantwortung übernehmen zu dürfen, der Antrieb gewesen? Die meisten Deutschen sind lieber Angestellte oder Beamter, aber Sie sind ja dieses Risiko eingegangen und damit auch diese Verantwortung.
Ich wollte ein Unternehmen auf die Beine stellen, hatte eine ungefähre Vorstellung von dem, was ich erreichen wollte. Das, was dann hinterher herauskam, war ungefähr 10-mal größer. Aber das ist wohl immer so.
Da haben Sie also Ihr Ziel voll verfehlt.
Auch bei Hubble war das so. Ich dachte mal, der hat auch nicht am Anfang geglaubt, dass das mal so groß wird. Ja. Das ist aber so, nach einer gewissen Zeit entwickelt sich so ein Unternehmen dann in eine Eigendynamik und dann entsteht zusätzliche Motorik, die hat man vorher gar nicht geplant.
Wenn man Sie so erlebt, hat man nicht den Eindruck, dass Sie sich den Leuten aufdrängen. Trotzdem haben Sie so viele Ehrenämter inne gehabt, so viel Initiative übernommen. Haben Sie diese Krankheit, dass Sie nicht Nein sagen können?
Da ist ein bisschen was dran. Allerdings habe ich all diese Ehrenämter sehr gern angenommen. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie der Präsident einer IHK werden möchten, dann dürfen Sie sich nicht fragen, soll ich das machen, sondern Sie müssen sich fragen, warum soll ich das nicht machen? Und wenn im Kometenschweif so eines Ehrenamts dann andere Ehrenämter angeboten werden, weil natürlich man plötzlich eine Sichtbarkeit gewinnt, dann darf man auch nicht zu allzu wählerisch sein. Denn auch dieser Hype reißt mal ab.
Ja, wie wichtig sind Ihnen solche vermeintlich weichen Faktoren wie Kultur und Sport?
Kultur ist der Klebstoff der Gesellschaft. Wenn Sie sich die jungsteinzeitlichen Menschengruppen, Bevölkerungen angucken, dann einigt die Art und Weise, wie sie ihre Tontöpfe verzieren. Mhm. Bandkeramik und wie es alles heißt. Das heißt, über die Kultur, über den gemeinsamen Geschmack identifiziert sich eine Gruppe, unter vielen anderen Aspekten natürlich auch. So zum Sport, der ist einfach gesund. Ne?
Ja.
Und was gesund ist, ist gut.
Vielleicht nochmal zur Kultur zurückkommen. Sie haben vor 30 Jahren mit dem Gründer von Happel Pudding Pater, Herrn Matthias Happel, die Freunde des Museums gegründet und sind selbst aber, wie ich mir habe sagen lassen, gar kein Sammler. Ist das ein Widerspruch, den Sie uns erklären müssen?
Ja, das ist insofern kein Widerspruch. Also die Gründerversammlung des Vereins der Freunde des Museums Wiesbaden, der hieß damals auch so Verein der Kunst im Museum Wiesbaden, der Freunde der Kunst im Museum Wiesbaden, da war ich gar nicht dabei. Die haben damals zusammengesessen, haben eine wunderbare, schlanke Satzung erfunden, haben alle juristischen Dinge besprochen und geregelt und haben sich dann gefragt, wer könnte denn jetzt der erste Vorsitzende sein? Und da meinte ein Freund von mir, der dabei war, ich kenne da den Eckelmann. Der ist kunstsinnig und gerade IHK-Präsident geworden. Und wir waren irgendwie alle sich einig, dass das ganz gut wäre, wenn da einer wäre, der auch mal bei der Politik anklopfen kann. Und einige Male war ich ja auch bei der damaligen Kultusministerin dann vorstellig geworden.
Sie sagen, Sie haben keine eigene Bildersammlung, also war das Museum Ihre Sammlung?
Das Museum, das war für mich immer ein erfreulicher Ort der Reflexion und des Runterkommens. Ich sage auch heute in vielen Ansprachen immer wieder zu den Mitgliedern unseres Vereins, das Museum ist unser Salon. Und wir dürfen mit unserem kleinen Eintrittskärtchen einfach in unseren Salon gehen und irgendwo uns was angucken und mal entsprechend einen geistigen Tapetenwechsel erleben. Ja.
Was ist für Sie an Bildern so faszinierend?
Wenn ein Bild mich anspricht, kann ich lange reingucken. Dann gibt es eine Resonanz zwischen dem, was ich sehe und zwischen dem, was ich in dem Augenblick denke.
Gehen Sie zuerst hin und gucken, wie das Bild heißt? Ganz nah dran an dieses kleine Kärtchen rechts daneben oder links?
Nö, glaube ich nicht. Nee.
Ist Ihnen nicht wichtig?
Das ist jetzt nicht so wichtig, sondern das Bild muss mir gefallen. Ich habe zum Beispiel in unserer Küche ein Bild von Karl Banzer. Das ist eine Szene, wo eine Bauernfamilie in einer Küche zusammen isst. Mhm. Und je länger man guckt, desto mehr Details sieht man.
Was sie so auf dem Tisch haben.
Was sie auf dem Tisch haben, dass eine Mädel liest einen Brief, da sagt meine Frau immer, das ist ja wie heute, heute haben sie
das
die
Handy.
Kinder das Handy. Also.
Ja. Ja, und dann, das ist ja auch ein scheinbarer Gegensatz, Sie sind ein eisenharter 25-Stunden-Läufer gewesen. Ich meine mich zu erinnern, dass Sie mit Ihrer Frau mal ein Team alleine gebildet haben und schwärmen aber vom Fliegen.
Ja, also der 25-Stunden-Lauf entstand in der Zeit, als ich der Vorsitzende des Kuratoriums der WISPO war.
Das ist so eine Art Sporthilfe für Wiesbaden.
Sporthilfe für Wiesbaden. Und die hatten damals mich gefragt, ob ich da, das war auch der Kometenschweif von dem IHK-Amt, ja. Und dann habe ich da einige Veranstaltungen gemacht und dann ging es um die Frage, wie die WISPO Geld generieren kann. Mhm. Und wir hatten zuerst überlegt, ob wir einen Wiesbaden-Marathon machen wollten, aber ich hatte Erfahrung, nämlich ein guter Freund von mir hat mich ein paar Mal mitgenommen zu dem 24-Stunden-Lauf in Hochheim. Und in Hochheim gibt es eine Behindertenschule und
Antoniusheim.
Ja, und für diese Schule wird dieser Lauf veranstaltet und die generieren 100.000 Euro Erlöse, Reinerlöse. Das haben wir hier bei der WISPO nie geschafft, aber das liegt natürlich auch daran, wenn der Empfänger dieser Mittel von vornherein feststeht, dann können auch die behinderten Kinder und Jugendlichen auch mal Brote schmieren und auch an den Läufer zählen und so weiter, während wir hier teure Elektronik brauchen und das Catering macht irgendjemand. Also das ist eine ganz andere Kostenstruktur, die in Hochheim haben oder zumindest damals hatten. Aber auf jeden Fall, das fand Anklang und dann hat die WISPO gesagt, naja, uns gibt es aber 25 Jahre, also machen wir 25 Stunden Lauf. Ne?
Sie sind aber selbst ein sehr begeisterter Läufer gewesen.
Also ja, meine Frau und ich sind mitgelaufen. Natürlich ist so ein Event eine wunderbare Veranstaltung, um eine Gruppe zum Beispiel auch von Mitarbeitern mal zusammenzuschweißen.
Ja? In Bewegung zu bringen.
Ja, und dann haben wir also wirklich, wir haben da ein Zelt mitten im Kurpark und haben dort also auch dann 24, 25 Stunden zugebracht. Und da musste man immer zwischendurch eine gewisse Anzahl von Minuten laufen. Also ich glaube, meine Frau und ich haben dann immer 30 Minuten gelaufen und dann haben wir uns abgewechselt. Und wenn dann 2 Stunden zu Ende waren, konnten wir dann mal eine größere Pause machen. Nee. So. Also wir sind natürlich niemals 25 Stunden gelaufen, aber wir sind eben in 25 Stunden, 2,5 Stunden jede Person gelaufen.
Nimmt die Firma Eckelmann noch teil?
Ja, mein Sohn macht das weiter. Hm.
Jetzt haben wir ja gerade gehört, Sie haben den Erwerb einer Fluglizenz, aber scheinbar hat Ihnen das nicht gelangt. Sie haben auch das Flugunternehmen gekauft. Heißt das, Sie haben Ihr Hobby mit Geschäft verbunden und heißt das für uns auch, Unternehmertum ist ein 24-Stunden-Geschäft, bei dem man nie abschalten kann? Oder wie kriegen Sie eigentlich Erholung und wo tanken Sie Kraft und Energie?
Also Fliegen ist ein Hobby und da kann man von der ersten Minute an Energie tanken. Nein, ich habe die damalige Flugschule zu 70% übernommen, weil es ihr schlecht ging. Und da gilt eher Ihre Frage von vorhin, können Sie nicht Nein sagen?
Aha.
Also ich habe zwar versucht, 6, 7 Monate lang das zu vermeiden, aber ich habe eingesehen, wenn ich jetzt nichts tue, gibt es die Gesellschaft nicht mehr. Und dann habe ich so damals übernommen und mit zu 70% und sie lebt heute noch. Aber es ist kein Geschäft. Null.
Okay. Null Geschäft. Schaffen Sie es, uns in 3 Sätzen zu schildern, was die Faszination des Fliegens ausmacht?
Ja, Fliegen ist irgendwo Freiheit pur. Und es ist, wenn Sie alleine fliegen, ist es auch eine Form der Meditation. Sie sind im Einklang mit der Physik, mit der Natur, mit ihrer hoffentlich vorhandenen Zuverlässigkeit und Risikovorsorge. Alles muss jetzt stimmen. Das ist, ich sage mal, Meditation. Wenn der Hubschrauber aus dem Schwebeflug in den Steigflug übergeht, kann ich ein Lächeln nicht vermeiden.
Schön gesagt. Aber das heißt, Sie müssen ja die Balance halten zwischen dieser meditativen Zustand und der Präzision.
Ja, ja, also Sie pennen da nicht ein. Also dann ist es keine Meditation, die Sie abschalten ist, sondern das ist ja eine Harmonie, auch eine Form von Resonanz. Wir haben vorhin über Kunst gesprochen, auch eine Form von Resonanz zwischen dem, was außen passiert und dem, was innen passiert.
Ich muss einmal noch auf Ihre Unternehmertätigkeit zurückkommen. Sie haben sicherlich mitbekommen, dass der Chiphersteller Nvidia, der eine beeindruckende Rallye am Aktienmarkt denn hinter sich gebracht hat. Und mich würde sehr interessieren, wie sehen Sie überhaupt die Entwicklung im Moment auf dem Chipmarkt? Ist es eine Blase? Entsteht da was sehr schwer auch abzuarbeiten ist aus der Wirtschaft? Wie ist da Ihre Einschätzung mit Ihrem Wissen, was Sie
also gesammelt haben? Nvidia ist ja der Hersteller von ganz speziellen Chips und daraus resultierend Geräten, nämlich Grafikprozessoren. Und Grafikprozessoren braucht man für Spiele. Und die Mathematik, die gemacht werden muss, damit ein Kind durch ein Gebäude laufen kann und das Gebäude und die Bilder verändern sich, dann kommt eine Treppe und so weiter, das ist die gleiche Mathematik, die man braucht, wenn man ein künstliches neuronales Netzwerk ausrechnet. Das ist nämlich im Prinzip eine unglaubliche Anzahl, also in die Milliarden gehende Anzahl von Multiplikationen und Additionen. Das findet permanent statt. Und die Chips von Nvidia sind Grafikprozessoren, die nicht viel können, aber multiplizieren und addieren. Das können die in blitzschnell und in sehr großer Stückzahl parallel, sodass sie daraus neuronale Netze, künstliche neuronale Netze bauen können, die einigermaßen in Echtzeit funktionieren.
Werden die eines Tages unser Gehirn ersetzen?
Nein. Wir haben ja eben schon mal über künstliche Intelligenz und ChatGPT gesprochen. Tatsächlich ist es verblüffend, was bei einem geeigneten Prompt als Antwort herauskommt. Trotzdem sage ich, echte Kreativität kann ein künstliches neuronales Netzwerk nicht.
Vielen Dank für diese Antwort. Das heißt, der Podcast geht weiter. Wir brauchen uns nicht auf ChatGPT zu verlassen. Ja, weitergehen. Sie haben 2016 mir nichts, dir nichts, das operative Geschäft Ihrer Firma hinter sich gelassen, haben dem Sohn die Geschäftsführung übergeben, sich sogar, ich sag mal, wertend bescheiden auf den stellvertretenden Vorsitz im Aufsichtsrat beschränkt. Wie ist es Ihnen gelungen, mehr oder weniger von heute auf morgen die Hände in den Schoß zu legen und die anderen machen zu lassen?
Also selig habe ich mich natürlich schon ein Jahr darauf vorbereitet. Das ging ja nicht von jetzt auf gleich. Aber in der Tat war der Punkt fällig. Also das war so klar, dass ich das jetzt machen musste und dass dann auch mein Sohn in absehbarer Zeit die Nummer eins werden muss. Da konnte man gar nicht auf eine andere Idee kommen. Und dann musste ich runterschlucken. Ja, aber das ist okay. Das ist normal so.
Ja. Wie haben Sie das Schlucken vorher geübt?
Wie kriegt man das hin? Ich habe schon im letzten Jahr meiner Tätigkeit zurückgeschaltet. Bin nicht mehr überall hingegangen und bin auch umgezogen im Haus, habe also nur noch ein kleines Räumchen gehabt, irgendwo an der Ecke. Das habe ich aber heute noch.
Da haben die Besen vorher rausgeräumt?
Ja, da haben die Besen rausgeräumt, Hubschrauberbilder an die Wand genagelt und dann durfte ich da rein.
Damit der Alte gute Laune hat. Ja, wir haben auch gute Laune, ne?
Absolut.
Vielen Dank, Dr. Gerd Eckelmann.
Hubble, Polig und Partner. Ihr unabhängiger und inhabergeführter Vermögensverwalter seit 1996.